Habt ihr eine Frage oder wollt ihr das erstmal sacken lassen? Wie? Beides? Dann. Wie bitte? Ja. Nee. Ja, guter Punkt. Sehr guter Punkt. Warum muss ich mich entscheiden zwischen einem Gott, der liebt, oder einem Gott, der siegt, sozusagen? Oder darf ich mir nicht beides wünschen? Und es stimmt, wünschen darf man sich sowieso alles, ist ja klar. Ich wollte damit darauf hinweisen, dass, also wir funktionalisieren ja Gott oft. Also jeder macht das, glaube ich. Oh Gott, mir geht's schlecht, hilf mir dabei und so weiter und so fort. Ist ja alles auch erlaubt und alles gut. Aber gerade in der Frage, wer hat Recht, wer hat den wahren Gott und so weiter und so fort, da steckt, so meine ich, wenn ich den Menschen beobachte, zumindest festgestellt zu haben, irgendwie das Bedürfnis da in uns drinne, Recht zu haben. Einem anderen nachzuweisen, dass er falsch liegt. Andere zu verurteilen für das, was sie tun und so weiter und so fort. Jesus spricht ja viel davon, dass wir andere nicht richten sollen und so. Und ich glaube, dieser Wunsch nach einem Gott, der siegt, das ist ja nur ein Satz. Aber was ich damit meinte, ist, dass es da einen Unterschied gibt. Weil Gott selber, zumindest wie er sich am Kreuz offenbart, und das ist, meine ich, der Kristallisationspunkt, wo wir Gott erkennen können, eben den Sieg aufgibt. Also, er sagt, ich siege nicht, ich lasse mich töten. Ihr wollt sehen, dass ich der Gott bin? Ich zeig's euch nicht. Und ich vergebe euch. Und so. Also, weiß nicht, ob das klarer wird. Also, wie gesagt, darum geht's mir. Um die Spannung in unserem eigenen Herzen eigentlich. Geile Fragen, super. Ja, das widerspricht dem ein Stück weit. Weshalb sozusagen auch die große Frage ist, ne, wenn sich Gott in Jesus am Kreuz, wenn das der Ort ist, wo sich Gott zeigt, wie er wirklich ist, dann können wir, glaube ich, nicht mehr als Hauptattribut über Gott sagen, Gott ist allmächtig und allwissend. Der Herrscher im Himmel, tata. Das geht nicht mehr. Ich will damit nicht sagen, dass Gott nicht allwissend und allmächtig ist. Darüber müssen wir noch mal ein bisschen nachdenken. Aber wenn es stimmt, dass Gott sein Gesicht am Kreuz zeigt, dann ist Allmacht und Allwissen und ich habe die Power nicht, dann ist das nicht das, wie sich Gott zeigen will oder wie Gott gesehen werden will, sondern er will sich als jemand sehen lassen, der bereit ist zu scheitern. Ja, Jesus ist wieder auferstanden, genau. Ja, super, super. Aber weißt du, was so spannend ist? Die Auferstehung findet völlig im Verborgenen statt. Wiederum gibt es nur so ein paar obskure Typen oder Frauen erstmal, die den Auferstandenen sehen. Und er geht ja noch 10 Tage, heißt es, trifft er seine Jünger immer wieder. Aber es sieht sonst keiner. Also habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie faszinierend das ist, dass er auch nach der Auferstehung nicht, ich bin wieder da, tschatscha! Ja? Nein, die Auferstehung findet im Verborgenen statt. Nur für ein paar Auserwählte, die das dann weitererzählen und so weiter und so fort. Also, was ich sagen will damit, ja, natürlich ist Gott ein siegreicher Gott. Aber nicht durch Besserwisserei und nicht durch Beweise. Nicht durch, ich hau mit Macht hier drauf und zeig euch, dass ich Recht habe. So anscheinend nicht. Sein Sieg geschieht auf einer anderen, durch was anderes. Und eben anscheinend, das finde ich halt so faszinierend, und das ist auch für mich die Hauptunterscheidung vom Christentum und allen anderen Religionen, dass dieser Gott, den Jesus hier zeigt, so ein dermaßen anderes Gesicht hat. Der hat nicht nötig, den längsten zu haben. Alle Götter haben immer es nötig, den längsten zu haben. Der Gott von Jesus nicht. Und auch unsere Götter haben, wenn wir ehrlich sind, es immer nötig, den längsten zu haben. Wenn es bei der ganzen Geschichte um ein Fußballspiel ginge, würde ich dir recht geben. Aber wenn es um die Marterung eines Menschen geht, um den brutalen, unschuldigen Tod des Gottes? Ja, ich will damit nur sagen, also dieses Joviale, ne? Oh ja, ich lass den mal gewinnen. Das sehe ich darin gar nicht, sondern ich sehe, dass die Welt sich gegen Christus verschwört und ihn brutal hinrichtet und er es nicht nötig hat, zurückzuschlagen und nicht zu beweisen, dass er tatsächlich der von Gott gesandt ist. Und darum, um die Parallele geht's mir ja in dieser Geschichte. Ich wollte ja damit zeigen, quasi bei Elia hat der Gott nötig zu zeigen, dass er den Längsten hat. Am Kreuz hat er es nicht nötig. Ja, weiter. Ja, mir geht's quasi um den charakterlichen Unterschied. Also ich wollte ja nicht sagen, dass Gott nicht siegt. Ne? Ich wollte nicht sagen, also das Kreuz ist ja eine sehr seltsame Art zu siegen. Aber es ist eine Art zu siegen. Es ist halt die gegenteilige Art, davon Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Und auch die Auferstehung ist natürlich eine Art zu siegen, natürlich. Aber es ist, mir geht's um die Frage, die Frage des Sieges, um die geht's mir gar nicht. Sondern mir geht's um die Frage, wie er siegt. Und das ist eben nicht durch den Beweis, nicht durch Feuer vorm Himmel, nicht durch ich hab den längsten, ja, sondern durch das genaue Gegenteil. Und das ist schon, und da zeigt Gott ein völlig anderes Gesicht. Darum geht's mir. Also, wenn ich sage, wir müssen jemanden wie Elia auch kritisieren dürfen, wenn der 450 Leute abmurkst, da müssen wir sagen, das ist nicht das, was Jesus am Kreuz gezeigt hat. Darum geht's mir. Ja. Könnte man machen? Also, weil es steht tatsächlich nicht da und Gott sagt, pack die Baalspriester und bring sie um. Wobei man sagen muss, die Geschichte feiert das. Also es ist nicht so, dass die Geschichte das kritisiert. Ne? Sondern, ja, der Gott zeigt sich, Feuer, Puff, Peng und Elia bringt die um. Richtig, genauso muss man es machen. quasi. Also vom, da gibt es keinen kritischen Ton daran, an dieser Handlung. Deswegen kritisiere ich es ja von Jesus her. Aber könnte man machen. Könnte man machen, damit kommt man durch, denke ich. Damit kriegt man natürlich nicht die anderen Dinge weg, wenn Gott selber sagt, rottet die Amalekiter aus oder so. Ja, ich will den Gott des Alten Testamentes, bitte des Ersten Testamentes, ja gerade nicht, was wäre das Gegenteil von rehabilitieren? Was ist das Gegenteil von rehabilitieren? Schuldig sprechen, genau. Das will ich ja nicht. Ich will ja quasi deutlich machen, dass ich glaube, wir lesen hier immer von menschlichen Deutungen von Gott. So. Und gut, mit der Elia-Geschichte könnte man das jetzt so machen, wie du sagst. Aber wie gesagt, dann kommst du halt an anderen Stellen dazu, dass Gott anscheinend, eben gewalttätig ist, weil er ganze Völker befiehlt auszurotten. Ich habe jetzt diese Elia-Geschichte genommen, um über diese Sache nachzudenken, weil ich es so spannend finde, dass in der Geschichte selber dann eben diese Geschichte mit der Höhle kommt und dem sanften Wehen und so weiter. Und ich dort eben tatsächlich eine Kritik zwischen den Zeilen lese. Aber wie gesagt, das ist alles von Jesus her interpretiert. Versteht ihr? Wenn du nur den Text nimmst, wie er da in den Königen steht, ist an der Tat nichts Verwerfliches anscheinend. So, also ich finde, man kommt aus der Nummer nicht raus, wenn man nur sagt, also in der Geschichte kommt man vielleicht raus, aber nicht insgesamt. Du, das ist völlig verständlich. Natürlich. Ja, natürlich. Was? Ja, natürlich. Das ist völlig aus der Zeit auch nachzuvollziehen. Alle Götter waren so. Die haben miteinander Krieg geführt und die Menschen haben diese Kriege ausgeführt. Und natürlich auch der israelische Gott. Aber darin zeigt sich ja genau das, was ich sagen will. Dort kommt ein menschliches Gottesbild mit der Gottesoffenbarung zusammen und mischt sich. Und das ist für uns nicht mehr auseinanderzuhalten, hätten wir nicht die Offenbarung von Jesus am Kreuz. Und hätten wir die nicht, da müssten wir sagen, unser Gott findet es super, dass hier 450 Baalspriester abgeschlachtet werden. Und ich würde halt nicht sagen, ja, es gab die Zeit, da war das spitze. Klar, also jetzt vor 2500 Jahren, da waren 450 Baalspriester, mal kurz hier die Kehle durchschneiden und so. Das ist eine super Sache. Ich würde sagen, das war immer Sünde. Egal zu welcher Zeit. Und Kriege waren immer Sünde. Egal zu welcher Zeit, auch wenn sie notwendig waren aus der Perspektive des Volkes Israel. Aber wenn irgendeine Mutter ihr Kind beweinen muss, bleibt das Sünde. So, also, aber ich, nochmal, also ich glaube, das Prisma, durch das wir mit dem Alten Testament eben arbeiten können, ist Jesus. Weil diese Geschichte zeigt uns ja etwas über uns. Darum geht's mir ja. Ich will hier ja gar nicht rausstreichen, sondern die erzählt unsere Geschichte heute. Heute streiten wir mit dem IS darum, wer den richtigen Gott hat. Oder die mit uns. Oder wie auch immer. Das ist aktuell. Okay. Noch eine Frage? Wie? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich persönlich würde, und ich sage das jetzt nur mal für mich, ganz allein für mich, ich glaube nicht, dass ich Dienst an der Waffe tun kann. Ich glaube auch nicht, dass Gott das möchte. Und jetzt kannst du natürlich gleich zurückfragen, ja, aber gibt es nicht auch Notwehrsituationen und so weiter? Und da würde ich sagen, ja, natürlich gibt's die. Und ich kann auch nicht versprechen, dass ich mich tatsächlich dran halten werde. Keine Ahnung, wenn jemand meine Frau und meine Kinder abmurksen will. Also das ist ja die typische Frage, die einem vom Zivildienstgericht immer gestellt wurde. Ne? Ja, keine Ahnung, es kann gut sein, dass ich dann genauso gewalttätig zurückschlage. Also, und trotzdem zeigt Gott am Kreuz, dass er seine Feinde liebt. Und dass er nicht zurückschlägt. Dass er lieber sich hinrichten lässt. Und das muss ja irgendwas bedeuten. Das muss auch für uns was bedeuten im Umgang mit sogenannten Feinden. Also so, ob wir es dann immer hinkriegen, ist die andere Frage. Oder ob es nicht auch die Situation gibt, wo man sagt, also keine Ahnung, Bonhoeffer, ne? Der Tyrannenmord ist Sünde, den Tyrann nicht zu ermorden ist auch Sünde. Ich wähle die aus meiner Perspektive kleinere Sünde und beteilige mich am Tyrannenmord. So. Sünde bleibt beides. Es ist nicht Gottes Wille, aber ich sehe keine andere Chance, außer mich für ein Übel zu entscheiden. Aber das ist, ja gut, das ist dann alles wieder jetzt so Kopfkino. Ne? Mir geht's eigentlich um eine Herzenssache. Viel mehr. Erstmal. Oder es gibt noch den dritten Weg, dass das eine schöne Geschichte mit dem Feuer vorm Himmel ist, die vielleicht auch einen Punkt in der Wirklichkeit hat in irgendeiner Form. Aber es ist nicht die Offenbarung, wie Gott ist. Also, verstehst du? Ich will nicht sagen, hat Gott nun Feuer vorm Himmel fallen lassen oder nicht? Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wenn ich über Gott sprechen will, muss ich über ihn so sprechen, wie ihn Jesus uns gezeigt hat. Dann kann ich nicht das eine mit dem anderen verwechseln. Und wenn der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt, es anscheinend nötig hat, einen längeren zu haben, und Jesus das aber nicht nötig hat, dann muss ich mich für Jesus entscheiden, finde ich. So, also, verstehst du, dann muss ich kritisieren und mich zumindest fragen, ist das 100% Wort Gottes oder nur so für 10 oder 50 oder 70? Das kann ich natürlich nicht entscheiden. Aber deswegen sage ich, ich muss von Jesus her gucken. Ja, natürlich. Also, auf jeden Fall. Also, deswegen, das habe ich gerade angedeutet, ne, dass es natürlich auch die Frage ist, was davon ist tatsächlich passiert. Das ist dann immer ein bisschen schwierig und ich will auch nicht einfach sagen, das ist passiert und das ist nicht passiert. Aber bei der Sintflut ist es zum Beispiel relativ klar, weil es in allen möglichen drumherum liegenden Religionen eben auch diese Arche-Geschichte gibt, diese Flutgeschichte gibt. Also die bezieht sich auf ein tatsächliches Event, auf eine große Flut. Ob das bedeutet, dass tatsächlich die ganze Erde mit Wasser bedeckt war? Das ist die große Frage. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das passiert ist. Und Wissenschaftler würden sagen, das ist der größte Humbug. Das kann gar nicht sein. Aber dass es da ein reales Geschehen gab, was dann in dieser Geschichte aufgearbeitet wurde, aufgenommen wurde, das ist, glaube ich, relativ unstrittig. Okay, da hinten. Also Sturm, erst Sturm, Erdbeben und Feuer. Also Elia erlebt das ja so. Elia erlebt das ja so. Und das ist seine Deutung, aber sie erweist sich, weil er ja dann Gott begegnet. Oder jetzt, ob das Elia ist, also der Autor der Geschichte, sagt das so. Also der Autor deutet, Gott war nicht im Feuer, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Sturm. Und dann hört Elia das leise Säuseln oder das Wehen. Und dann geht er raus und trifft Gott. Damit ist klar, darin war Gott. So, also von der... Nee, es steht da, Gott war nicht im Feuer. Also die Geschichte will sagen... Gott war im leisen Wehen, aber er war nicht im Feuer und nicht im Sturm und nicht im Erdbeben. Jetzt kannst du natürlich sagen, ist mir doch egal, was da steht. Klar, kann man immer machen. Was? Nee, ich meine, ja, aber ich würde zumindest vorschlagen, dass wir mit dem deuten, was da steht. Und zumindest will der Autor, das ist offensichtlich, der Autor will auf jeden Fall sagen, Gott war nicht im Feuer, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, sondern im Wehen. Das will der Autor sagen. Nun kannst, wie gesagt, also mehr kann man ja gar nicht sagen erstmal. Das will der Text sagen. Und das hat ja eine Intention. Und meines Erachtens steckt in dieser Intention eben das Karmel-Ereignis zu konterkarieren. Das ist jetzt meine Deutung, meine Interpretation. Das steht nicht direkt dort. Aber das spüre ich darin. Weil es so ähnlich ist, und doch vollkommen anders. Eben wie Jesus am Kreuz. Eine ganz ähnliche Situation hat. Komm, steig runter. Und vollkommen anders reagiert. Okay, habt ihr noch eine? Sonst will ich Bier trinken. Alright. Ihr müsst nur noch eine Predigt von mir hören. Ciao, ciao.